Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 269. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und der Robert.
Guten Tag.
Wie immer starten wir mit dem Rückblick. Und ja, da gab es eine Card in England am Samstag, den 21. November. Conor Benn gegen Sebastian Formella. Fabio Wardley gegen Richard Lahti und Liam Davis gegen Sean Cairns. Samira, du hast die ganze Card gesehen. Ist da irgendwas Erwähnenswertes passiert auf der Undercard?
Ja, ich habe dann hauptsächlich mir die Schwergewichte angeguckt. Das andere habe ich so mit halbem Auge verfolgt. Alan Babic, den Kroaten, der ist jetzt auch bei Eddie Hearn. Oder nee, auf jeden Fall boxt er da auch beide auf den Cards. Der hat geboxt gegen seinen Zwillingsbruder, Tom Little. Nein, Quatsch. Also, auf jeden Fall sah der sehr ähnlich aus, so vom Stil. Keine Ahnung. Also, jetzt bei Boxrec nicht. Also, wenn ihr da guckt, dann seht ihr keine Ähnlichkeit. Aber so im Ring sahen die sich sehr ähnlich. Auf jeden Fall war das eine kurze Aufgabe für Alan Babic, für den Kroaten. Ja, also mir hat er zuletzt nicht so gut gefallen. Da fand ich ihn irgendwie ein bisschen langsam, weiß ich nicht, ein bisschen unspektakulär. Er ist halt eher so, haut drauf und so, diesmal hat er mehr Action gemacht, aber Tom Little hatte halt auch nichts irgendwie entgegenzusetzen. Er war zwar größer, aber hat sich eigentlich nur hingestellt und eingesteckt, hat es auch nicht irgendwie geschafft, seine Reichweite auszunutzen. Alan Babic ist ja nicht so wirklich der Feintechniker, das ist ja eher so, ja, wie soll ich sagen, mit der Kraft boxt er halt, also eher wie ein Kneipenschläger halt mit Kraft, aber ja, technisch halt jetzt nicht fein ausgebildet, aber er war auf jeden Fall unterhaltsam, hat halt bis zum TKO in der dritten Runde alles dominiert und ja, Tom Little wurde dann auch einmal angezählt, kam dann nochmal hoch, wirkte noch benommen, aber dann war es dann auch vorbei, aber ist jetzt auch kein Name, beide sind keine Namen, die man sich jetzt irgendwie für die Weltspitze merken muss, also weiß ich nicht, also die spielen halt in einem anderen Level und auch wenn dieser Babic vielleicht für manche unterhaltsam ist, aber was ganz Großes wird da jetzt nicht werden, auf jeden Fall nach meiner Einschätzung und sonst kann man ja nur noch Fabio Wardley gegen Richard Lahti erwähnen, der Kampf war auch sehr schnell vorbei. Und zwar hat Fabio Wardley in der zweiten Runde durch TKO gewonnen. Und der ist ja schon ein bisschen interessanter so als Boxer. Auch ein bisschen jünger, 25, aus UK. Hat kurz einen Prozess gemacht, aber mit einem, ja, sagen wir mal so, mit einem Opfer, weiß ich nicht, schon Opfer. Also in der ersten Runde sah Richard Lahti gut aus. Da dachte man sich so, ja, gar nicht schlecht, hatte ja bei mir auch gewonnen. Aber ab der zweiten Runde hat sich das halt total dann gedreht. Also er hat sich den halt nur ausgeguckt, das hat man dann gesehen. Und da gab es halt einen extrem schweren K.O. beziehungsweise wirkte Lahti ja schon durch die harten Power-Jabs irgendwie angeschlagen. Also der ist dann auch teilweise so zurückgewichen, nach hinten gesteppt. Und dann nach einer Kombination mit zwei Führhänden, linker, rechter Haken, ist er halt echt sehr schwer K.O. gegangen. Und lag sehr lange auf dem Boden, wurde mit Sauerstoff beatmet, musste dann auf den Stuhl gehoben werden, weil er das auch noch nach längerer Pause nicht allein geschafft hat. Und ja, also es war, sah halt nicht schön aus, war halt brutal zu sehen. Und ja, er hatte irgendwie auch vor 5 Wochen erst irgendwie verloren. Einen anderen harten Kampf über 10 Runden und dann wieder die Niederlage. Es war wahrscheinlich davor auch noch ein K.O. eingesteckt. Ich glaube, der braucht jetzt erstmal eine längere Regenerationspause, weil das sah schon so brutal aus. Ich glaube, da kamen jetzt alle Nachwirkungen so von den Kämpfen zuletzt zusammen, weil das war irgendwie unnormal, oder? Also ich meine, ihr habt den K.O. ja vielleicht auch gesehen.
Geht. So ein toller K.O. war das jetzt auch nicht. Der war gut vorbereitet mit ein paar Linken und dann mit einmal mit der Rechten und dann lag der da.
Ja, aber so lange. Das war ja das. Also er lag ja echt lang.
Ja, gut. Ich glaube, wenn du jetzt. Na, lass jetzt nicht auch vergessen, Richard Lardle ist jetzt halt auch kein Top-Schwergewichtsboxer. Wenn du ein Top-Boxer bist, dann verträgst du mehr. Dann. Der hat halt einen, der verträgt halt auch einfach nicht so viel. Entsprechend richtet sowas dann auch mehr Schaden an. Von daher, das finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich fand eher, wie Richard Lardle geboxt hat, fand ich sehr interessant. Man könnte fast meinen, er käme aus Deutschland. Nach vorne stapfend und stabile Doppeldeckung.
Ja, so
Oder?
die erste Runde, ja.
Ja.
Die erste Runde war gut, aber danach, ja, stimmt, hatte schon so ein bisschen diesen Stil. Aber weil, ja, ich weiß nicht, also ich habe selten, zuletzt habe ich auf jeden Fall keinen Boxer irgendwie am Boden gesehen, der mit Sauerstoff beatmet wurde. Deswegen ist es für mich vielleicht doch ein bisschen noch so was Besonderes gewesen oder halt, was ich ein bisschen krass fand. Aber ich fand eher diesen Wardlay überraschend, weil irgendwie dieser Schlag kam so, aber wenn man lag, da dachte man sich so, hä, warum liegt der da jetzt so? Also es kam irgendwie so überraschend so, aber ja, muss man sich, auf jeden Fall kann man sich diesen Fabio Wardlay dann vielleicht weiter angucken und echt, der hat vielleicht kann er was Größeres reißen.
Richtig, das ist auf jeden Fall ein interessanter Mann. Interessant war auch ja für manche Leute der Hauptkampf Conor Benn gegen Sebastian Formella. Und was war das? Was war das? Also das war ja unfassbar. Formella wirkte so, als hätte er sich den Rücken versteifen lassen. Er war steif, der Jab war so, ja, man streckt den Arm so aus, ohne Gewicht dahinter. Und sonst einfach hinstellen und jede Hand fressen. Also ja, selten, selten sowas gesehen. Also das war wirklich. Also, ich habe da kaum Worte für. Also ich fand das so übel von der ersten Runde an. Der ist in jede Hand gelaufen. Der hat absolut null Head Movement gehabt. Der hat den Kopf nicht bewegt. Der hat sich nicht bewegt. Der hat einfach jede Hand voll gefressen. Und mir ist das ein absolutes Rätsel, warum man den Kampf so aus der Ringecke von Formella nicht abbricht nach 3, 4 Runden. Er war derart chancenlos, hat derart die Mütze vollgekriegt, dass ich wirklich extreme Angst um seine Gesundheit hatte und vielleicht auch noch habe. Ich weiß nicht, wie es ihm geht.
Wenn du möchtest, kann ich ja mal das Statement von Sebastian Formella von seinem Instagram-Account, wo er auch ein Foto gepostet hat, wo er doch gut zugeschwollen aussieht. Vielleicht schaffe ich das auch irgendwie gleich technisch bei dem YouTube-Video mit einzufügen. Wenn du möchtest, lese ich das mal vor.
Ja, mach das mal.
So, Sebastian Formella schrieb: Gratulation an Conor Benn. Wir haben den Kampf kurzfristig angenommen, weil wir Chancen gesehen haben, in England zu gewinnen. Man muss aber ganz klar eingestehen, ich war zu keinem Zeitpunkt physisch in der Lage, ihm gefährlich zu werden. Respekt, das war ein wirklich starker Kampf. Meine Ecke hat bis zuletzt gehofft, dass mir noch ein Wunder gelingt. Ich war in jeder Rundenpause klar und ansprechbar. Ich werde jetzt erstmal Abstand gewinnen und mich dann mit meinem Team zusammensetzen und beide Fights gegen Porter und Ben reflektieren. Wir haben nach dem Porter-Kampf intensiv an Schlagkraft und Physis gearbeitet. Ich kann es aber im Kampf offensichtlich nicht in den Ring bringen. Auf diesem Niveau fehlt mir ganz klar die Körperlichkeit und die Härte. Viele Dinge, die im Sparring und Training exzellent funktionieren, konnte ich weder gegen Porter noch gegen Ben im Ring abrufen und umsetzen. Aber solche Kämpfe hätte ich vielleicht ohne die Corona-Pandemie gar nicht machen können. Insofern bin ich stolz und froh, nun solche Namen im Rekord zu haben. Das ist mehr, als ich mir als Profiboxer und Arbeiter im Hamburger Hafen je erträumt habe. Und natürlich waren das zwei Kämpfe gegen Top-Leute in sehr kurzer Zeit. Aber ich hätte den Kampf gegen Ben nicht angenommen, wenn ich nicht Chancen für mich gesehen habe. Oh, das ist grammatikalisch falsch. Er hat sich enorm entwickelt und verdient gewonnen. Ich bedauere die Entscheidung im Nachhinein nicht. Ich werde jetzt Abstand gewinnen, arbeiten gehen und mich auf Weihnachten freuen. Ich möchte auf diesem Wege bei allen für den unglaublichen Support bedanken. Bei aller Kritik und allem Frust, dass wir im Ausland derzeit nichts holen können, appelliere ich an den Mut, Chancen weiterhin zu ergreifen, fleißig zu sein, sich im Training reinzuhängen und nicht aufzugeben. Wir brauchen wieder besseres Niveau in Deutschland und mehr Möglichkeiten, Talente zu entwickeln und Boxer besser auszubilden. Am Ende des Tages brauchen wir engagierte TV-Sender, die eine Plattform bieten, um junge Sportler zu entwickeln. Nur so können wir uns international wieder wettbewerbsfähig machen. Bleibt niemand stehen, das Leben geht weiter. Hashtag can't play boxing.
Ich glaube, ich habe das ähnliche Zitat heute auch vor ein paar Minuten bei Steffen Solter gelesen auf Facebook, aber ich finde es gerade nicht mehr. Vielleicht hat er es dann gelöscht, er hat es ein bisschen umgeschrieben, aber es war eigentlich genau der gleiche Inhalt. Mhm. Er ist ja auch aus seinem Team. Aber ich war gerade erschüttert, als ich das Foto gesehen habe, hat mich irgendwie an so ein Bild von Jack LaMotta erinnert.
Oh.
Keine Ahnung.
Der Raging
Nein, Bull. Also schlimm nicht, aber sein Auge, sieht schon mitgenommen aus. Okay, es könnte noch schlimmer sein, aber er hat schon richtig blaues, lila, linkes Auge so. Ich glaube, er hat heute auf jeden Fall Schmerzen und ja, was soll ich sagen? Ich kann eigentlich nur zustimmen, dass ich auch Angst um seine Gesundheit teilweise hatte. So. Und wenn man dieses Gefühl halt hat, ist es halt schon ein schlechtes Zeichen. Und das hatten halt auch mehrere, was ich so auch bei Boxen 1 gelesen habe, dass manche so dachten, ja, es reicht jetzt und so. Und ich finde, das ist eigentlich meistens die richtige Intuition, dass man einfach das Gefühl hat, der hat jetzt genug eingesteckt und es reicht. Und jeder weiß, dass Sebastian Formella jetzt nicht so der K.O.-Puncher ist und dadurch auch nicht bis zur letzten Runde irgendwie, man braucht darauf halt nicht zu hoffen. Und man hat schon nach 5 Runden gesehen, auch schon ganz am Anfang, er hat auf unserer Scorecard ja auch keine Runde gewonnen, auch wenn die Punktrichter das vor Ort ein bisschen netter gesehen haben. Es gab halt ein paar engere, aber eigentlich muss man ihm halt keine Runde unbedingt geben. Er hat nicht mal seine Schnelligkeit irgendwie einsetzen können. Er wirkte halt in jeder Hinsicht total unterlegen. Conor Benn war viel variabler, schneller, hatte härtere Hände, hat ihn gar nicht ernst genommen. In der zweiten Runde hat man schon gemerkt, er spielt mit ihm nur rum und so. Kinnhaken geschluckt. Er hat da wirklich alles eingesteckt. Und ich frage mich auch so, ja, dieses Statement, ich kann es irgendwie verstehen, aber ich meine, lügt doch nicht so. Also, wisst ihr, was ich meine? Lügt doch nicht. Das ganze Team, ja, Chancen ergreifen und so, ja, wir wollen die besten Boxen, darum geht's doch nicht. Es geht doch wirklich nur um Geld. Wenn es denn nur der sportliche Wert wäre, dann würde man einfach ein Sparring arrangieren mit den besten Leuten auf der Welt, dann würde man da trainieren, würde ein kostenloses Sparring machen, würde sich mit denen messen, dann wüsste man, wo man steht. Man würde vielleicht kein Geld dafür bekommen, aber das wäre ein sportlicher Reiz und das dann wäre das ehrlich. Aber so das dann hinzustellen, ja, wir wollen unsere Chancen ergreifen. Also ich meine, was hat es für einen Sinn? Ja, ich finde auch Mike Tyson geil. Also will ich trotzdem deswegen 10 Runden gegen ihn im Ring stehen? Nein. Nur damit ich seinen Rekord in meinem seinen Namen in meinem Rekord habe? Nein. So, ich meine, wichtiger ist eigentlich die Gesundheit und wenn man halt Angst um einen Boxer hat, ist es halt schlecht. Und wenn er halt, also ich meine, Conor Benn sah besser gegen Sebastian Formella aus als Sean Porter, was er eigentlich auch gesagt hat, weil er einfach mehr härtere Hände reinhaut und Sean Porter hat ihn halt den Kampf recht leicht gemacht, würde ich sagen. Und da war ich auch überrascht, dass er über die Runden gekommen ist.
Der springt ja tendenziell auch nie höher, also er passt sich auch oft den Gegnern an und tut nur das, was nötig ist, Sean Porter. Ne? Aber das jetzt, das war ja unfassbar. Und auch was er da geschrieben hat, ich kann das nicht nachvollziehen. Er war dem physisch nicht gewachsen. Also physisch war er, fand ich nicht, körperlich war er nicht schlecht drauf. Es war einfach nur eine Skill-Frage. Und Skill habe ich bei Formella null gesehen. Ich habe einen steifen Rücken gesehen, der den Kopf nicht bewegt, als hätte er irgendwie massive Rückenprobleme. Oder als hätte er vielleicht auf ein Containerschiff rübergefahren. Ich weiß es nicht, hat er Zug gekriegt. Ich kann mir das nicht erklären, wie man derart steif sein kann und dann, wenn er geschlagen hat, den Arm einfach nur so ausgestreckt. Das ist so schlecht gewesen. Das ist unanständig schlecht gewesen. Und wenn er schreibt, wir haben auf ein Wunder gehofft. Was für ein Wunder? Was soll das sein? Dass da irgendwie der Heilige Geist in den Ring kommt und den Ben ausnockt? Oder was? Ich kann das. Also was ist denn das? Also den so lange da im Ring stehen zu lassen, sich wie so ein Sandsack. Er war einfach nur ein Sandsack. Und ja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also egal, wer da in seinem Team war, es ist unanständig, den Kampf weiterlaufen zu lassen. Also das hätte man, wie ich
Wann hättest du denn abgebrochen? Wann hättest du abgebrochen?
Ja, so ab der dritten, vierten Runde hätte ich schon drüber nachgedacht, weil der war ja so chancenlos. Der hat ja einfach wie ein Sandsack. Der hat nicht geschlagen. Und wenn, dann Pitschepatsche und absolut egal, was du schon sagtest, welches Kriterium man ansetzt, egal ob Skill, Punching Power, alles krass unterlegen, Welten und einfach nur sich verprügeln lassen wie ein Sandsack. Und das kann man, da kann man doch als verantwortungsvoller Trainer, Manager, weiß der Geier was, wer da in der Ecke war, das kann man doch eigentlich nicht machen. Man kann den Mann doch nicht sich so verprügeln lassen. Das ist doch so unanständig. Und das ist so ein Kampf, wie mich echt irgendwie an so Dinger von Gutknecht oder so erinnert, wo ich dachte, Alter, nicht, dass der noch irgendwie, ja, dann wie Gutknecht endet oder Abdusalam auf, weil das war, also jede Hand voll reingelaufen, den Kopf, den Birne einfach hingehalten. Wie, also, ich weiß nicht, wie bei Promi-Boxen oder so, wenn jemand keine Kampfsporterfahrung hat, aber da war wirklich null Beweglichkeit, da war ja gar nichts da. Und das ist das, natürlich hat er durchaus recht mit dem Boxer entwickeln in Deutschland und so, aber das ist ein derart überschaubares Niveau und stetig, wenn deutsche Boxer irgendwie momentan hinfahren, das ist so chancenlos und momentan muss man einfach den Eindruck gewinnen, dass zum Beispiel EC-Boxing ein Stall voller Journeymans ist. Da ist ja, die kommen, um Geld abzukassieren, ja, aber wenn die irgendwo ins Ausland fahren, aber die kommen, da kommt ja keiner wirklich, um zu gewinnen. Man baut die Kämpfe auf, um da irgendwie solche Kämpfe zu machen, um da Kohle abzugreifen. Aber das ist ja Quatsch. Also, den da so sich verprügeln lassen, das ist so unanständig, finde ich. Das ist Wahnsinn. Also selten sowas gesehen, dass sich da einer 10 Runden wie ein Sandsack hingestellt hat. Also Wahnsinn.
Robert, was ist denn deine Meinung? Wann hättest du abgebrochen?
Ich sage mal so, dass die Aussie Abbruch, in der vierten Runde hatte ich kurzzeitig auch mal gedacht, so vierte, fünfte Runde, dass das Ding jetzt enden könnte. Aber, also muss, sag mal, Herz hat er, das muss man ihm schon lassen. Und Nehmerfähigkeiten hat er auch, aber wofür? War er, sag mal so, er ist ja schon nicht schlecht, das muss man ihm ja lassen, aber da, wie er halt auch schon sagt, gegen den hat er einfach überhaupt kein Land gesehen. Und ich sag mal, ich hätte so ab siebte Runde hätte ich gesagt, komm, lassen wir's, bringt nichts. Ist zwar jetzt nicht so diese schönste Art, aus dem Ring zu gehen, aber was da eingeschlagen ist, ist ungesund gewesen. Und das kann es dann halt, so gut kann die Börse dann auch nicht sein, als dass sich sowas lohnt. Aber was ich auch noch eingehen möchte, ist, Formella war aber auch ein dankbarer Gegner für Ben oder so, wie er geboxt hat. Also, Formella schlägt halt einfach nicht hart. Der hatte vor dem Kampf eine Quote von 43 K.O., also eine Prozentquote von 43% gehabt, glaube ich, ne? Der haut halt einfach nicht hart. Das hat er noch nie getan. Und dadurch konnte, sagen wir mal, auch Conor boxen, wie er geboxt hat, weil er auch einfach wusste, der wird mir nicht wehtun können. Wenn der jetzt aber mal gegen die Top-Leute boxen sollte, dann wird ihm dieser Stil, so wie er boxt, aber ganz, ganz schwer zu schaffen machen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, du meinst, weil er halt defensiv Lücken hat, ne, und sehr offen ist und
Lücken,
so.
der war offen wie ein Scheunentor.
Ja, aber kannst du ja auch sein, ne? Wenn du merkst, so, die Hände tun dir nichts, dann
Deswegen,
ist es ja
gegen
irgendwann
Formella konnte er
scheißegal.
ja auch so boxen.
Ja, aber es ist natürlich schwer, den Stil, ob er den umstellen kann, ne? Er war ja zuletzt immer eigentlich defensiv ein bisschen schwächer. Aber ich finde den Stil von Conor Benn eigentlich richtig cool. Also mir gefällt er. Ich finde den auch sehr ansehnlich. Natürlich jetzt gegen einen Gegner, der auch wirklich chancenlos war, sah er halt gut aus. Aber so insgesamt, wenn der sich weiter so entwickeln kann und so variabel, ein bisschen unorthodox boxt, sich so bewegt, so, er bückt sich ja auch sehr, geht so viel runter, sehr beweglich. Ich finde den halt schön anzusehen. Also ich finde, er hat einen coolen Stil. Muss halt defensiv auf jeden Fall weiterarbeiten. Und bei Formella ist es einfach, glaube ich, gewesen, der hat in der ersten Runde schon gemerkt, dass er aufpassen muss, nicht K.O. zu gehen. Ist einfach so. Der hat gemerkt, der hat Power und der war überrascht und deswegen wurde er so fest und steif. Und wenn du dann so unten so angespannt bist, weil du musst dich ja anspannen, weil sonst tun die Schläge noch mehr weh und dann gehst du halt noch schneller K.O., dann kannst du halt nicht mehr dich so locker bewegen. Und deswegen wirkte der, glaube ich, auch so unbeweglich und langsamer und so fest, weil, also ich dachte auch, ja, er hat jede Runde die Chance, K.O. zu gehen, wenn er mal nicht guckt. Kann das halt passieren und natürlich, also nichts gegen Formella, so, ich finde den cool, ich find, mag auch seine Art, das ist ein super Junge aus Hamburg, nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, ich hätte mir auch gewünscht, dass er gewinnt, aber darum geht's halt nicht. Ich finde, wenn es wirklich um sportlichen Wert geht, dann soll er erstmal in Deutschland die Leute irgendwie alle boxen und interessante Kämpfe machen und schlagen. Und das passiert ja auch nicht. Also ich meine, Rico Müller hat ihn ja da auch begleitet. Das war ja auch zu sehen, warum boxt er nicht gegen ihn zum Beispiel? Also okay, vielleicht sind die befreundet, aber ich meine, warum macht man nicht so eine Kämpfe? Klar, warum muss man dann gleich irgendwie zwei Level drüber springen oder noch mehr wahrscheinlich? Sean Porter hätte ja auch gereicht, dann nach kurzer Pause nach Sean Porter so einen anstrengenden Kampf, wo man auch schon jede Runde verloren hat, wo man aber nicht so harte Powerpunches eingesteckt hat, dann direkt so gegen einen Conor Benn boxen, der sehr unter Druck stand, der Sohn von Nigel Benn ist, erst 24, sehr lange nicht geboxt hat, der hat ja fast ein Jahr Pause, so über ein Jahr Pause, hat sich trotzdem die ganze Zeit im Gym fit gehalten, der war halt frisch, der hat nicht kurz vorher noch geboxt gegen Sean Porter. So, das ist halt auch alles, das spricht halt so alles dagegen. Dann wurde vorher noch sich gestritten, welche Handschuhe man nimmt. Das ist ja auch immer so. Conor Benn wollte natürlich die härteren nehmen, weil er weiß, dass er Punch hat. Ich meine, das ist ja klar, wenn jemand Punch hat, dann boxe ich nicht mit den seichten Paffensporthandschuhen, die viel weicher sind. Würde jeder Puncher so machen. Würde ich auch nicht. Also wozu? Du willst ja jemanden dann wehtun, du willst den irgendwie verletzen quasi oder damagen, dann nimmst du nicht irgendwelche Polsterhandschuhe so. Wozu? Hat gar keinen Sinn. So. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Das ist ja, macht jeder so. Aber ehrlich gesagt, man kann auch verstehen, warum Sebastian Formella so boxt, wie er boxt und so. Aber wir wissen, man wusste vorher, dass er nicht auf diesem Niveau ist. Ich hätte schon gedacht, dass er wenigstens ein paar Runden klarer gewinnen kann. Aber ja, natürlich hat es auch alles damit zu tun, dass er halt ein Halbprofi ist, eigentlich noch einen Job hat, dass das Boxen im deutschen Fernsehen nicht läuft und dass es halt nicht supported wird und dass sich die Boxer halt auch nicht hundertprozentig auf das Boxen konzentrieren können. Und wenn du halt auch noch einen anderen Job hast, dann bist du vielleicht auch nicht so bissig, dass du unbedingt da durchs Feuer gehst, obwohl er natürlich durchgehalten hat und stehen geblieben ist. Aber ich meine, ist das eine Leistung? Keine Ahnung. Das ist wie, wenn es eine Schlägerei ist und du sagst, ja, ist eine Leistung, der bleibt jetzt stehen und lässt sich jetzt einfach von 10 Leuten verprügeln, mal gucken, wie viele Minuten er aushält. So, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ich finde es immer so komisch, dass man sagt, oh, das ist eine Top-Leistung. So, weiß ich nicht. Jemand, der schlau ist, rennt halt weg. Deswegen halte ich nichts davon. Ich meine, ich hätte den Kampf auf jeden Fall auch wegen Überlegenheit halt abgebrochen, so ist einfach. Einfach weil er keinen Punch hat, so. Das ist einfach, ja.
Ja, aber wenn man so fordert, oh, die Fernsehstationen müssen uns unterstützen, ja, dann muss man sich mal die Frage stellen, warum unterstützen die einen denn nicht? Vielleicht auch genau wegen solchen Kämpfen? Könnte das vielleicht sein? Oder wegen solchen Boxern oder wegen solchen Boxstellen?
Oder wegen dem Niveau halt, weil das Niveau halt nicht stimmt,
Richtig,
ne? Also ich meine, warum
richtig.
sollten sie das dann im Fernsehen zeigen? Im deutschen Fernsehen live zeigen, wie der deutsche Boxer mal wieder verprügelt wird im Ausland. Also ich meine, das haben wir ja schon oft gehabt. Da hat Betob Schwarz mit Fury angefangen oder hat Josh schon früher angefangen und ist bei EC Boxen läuft es jetzt durch, weil sie selbst nicht veranstalten oder halt nur in ihrem Gym was Kleines mit sehr leichten Journeyman-Gegnern. Und dann im Ausland halt dann alle da die Hucke voll bekommen. Aber
Ja,
das
ist so.
kann,
Dann,
was ist
die
da dran
ordern sich
toll,
irgendwelche
ne?
Busse, die einmal quer durch Osteuropa fahren, die reisen dann an, die Gegner, die werden da eingesammelt und die werden dann verprügelt und dann reist man, weißt du, wenn die Leute ein bisschen aufgebaut sind und man gute Angebote hat, schickt man die Leute nach England, in Amerika oder wohin auch immer und lässt sie abschlachten. Also das ist ja, warum sollte ein Fernsehsender sowas zeigen? Da gibt es ja überhaupt gar keinen Grund. Das ist ja, also, ja, also ich weiß nicht, manchmal kommt mir das vor, als würden die sich so in ihrer Traumwelt leben, so das komplette deutsche Profiboxen. So, dass man sich einredet, oh, man ist stark und man muss nur an sich glauben und dann läuft das schon. Nein.
Der Wille versetzt Berge. Das Wunder geschieht. Ich würde einfach auch mal raten, einfach mal Geld investieren in richtige Vorbereitungen. Macht mal richtige Vollprofis aus einem guten Amateurboxer. Lasst den mal Zeit, baut den richtig auf und dann bietet es den Fernsehsendern an. Dann wird es vielleicht
Genau.
auch mal was, aber nicht so. Also.
En contraire.
Okay.
Ein guter Amateurboxer, Formella war ein guter Amateurboxer. Du musst aber generell erstmal ändern musst, ist das Training.
Ja, aber was hat er so im Amateurbereich so gerissen?
Also so gut jetzt war, okay.
Ja, aber war passabel. Olympia-Quali.
Nein, das jetzt nicht, das jetzt nicht. Okay. Okay. Aber warum hast du dann also nicht so viele Olympia-Boxer? Warum? So, du hast den erstmal, wie ist der deutsche Stil? Der kann international nicht mithalten. Deswegen finde ich zum Beispiel super toll, dass ein Abbas Baru nach England geht, um zu trainieren. Da mal ein paar andere Impulse bekommt. Hier in Deutschland hast du, wenn wir jetzt mal von den großen Profitrainern ausgehen, wen hast du da? Ja, da ist Doppeldeckung, da ist wenig Bewegung, da kannst du nicht mit international mithalten.
Gibt es wirklich in Deutschland einen guten Trainer, also der so internationales Niveau hat?
Nein.
Ja.
Nein, so. Du kannst Talent haben, du kannst Sachen machen, aber es bringt ja nichts, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du jemanden, ja, wie schreibe ich das, dass man es gut versteht? Wenn du jemanden hast, der ein Talent hat, dann gehst du aber nicht zu einem Mittelklasse-Lehrer. Weil dann wird der auch nur Mittelklasse-Leistung bringen können. Man muss vielleicht mal ein paar Leute mal sagen, okay, der Typ hat Talent oder das Mädel hat Talent. Es wäre am besten, wenn der jetzt mal nach Kalifornien, nach Big Bear, zu dem, wie heißt der denn nochmal? Ich glaube Sanchez. Da geht und da mal trainiert. So, das wäre mal was. Oder der muss mal nach Brooklyn in irgendein Gym gehen oder sowas.
Aber wenn du da musst du Geld mitbringen oder Talent, dass die Interesse an dir haben. Und das ist ja halt nicht vorhanden.
Eben. So, und die Zeiten, wo du dir so ein, sagen wir mal, so ein Deutsch, ich würde jetzt mal die Engländer nicht zu Europa zählen, so eine europäische Parallelwelt, wo man sich dann da irgendwie, man kann sich durch TV-Gelder gut in die Weltranglisten einkaufen, man kann seine Boxer da gut platzieren und dann kannst du so Trainingssachen dann auch noch günstig halten, weil du dann Trainingsgruppen hast, vom Promoter wird dir der Trainer vor, die Zeiten sind vorbei. Das funktioniert nicht mehr. Seid ihr noch da?
Ja, wir sind noch da, aber ja, natürlich, das ist halt... Ja, ich weiß nicht, also Frau Meller, der war schon, also in seinem Hamburger Raum, natürlich, ich weiß nicht, ob das, wenn ich von guten Amateur rede, rede ich auch von Leuten, die Goldmedaille bei Olympia oder
ja, okay.
Silber oder so. Also ich
dann
meine
relativiere
halt
wirklich, ich das.
Ich meine halt schon richtige Leute, so wie halt die Klitschkos früher oder wie Wladimir halt. Das war einfach, du musst zu Olympia fahren, du musst dir da die Finals angucken, dann siehst du halt, welche Leute richtig gut sind und die musst du halt unter Vertrag nehmen und da sind halt die Deutschen oftmals einfach nicht dabei. Und das fängt halt auch schon bei den Amateuren an. Die Deutschen haben auch bei den Amateuren schon nichts mehr gerissen, also zuletzt. Die haben ja auch da verkackt quasi.
Ja, oder ist zumindest ja so. Auch die Amateure, die halt auch für den Profisport geeignet sind. Es muss jetzt kein Amateur sein, der irgendwie zwingend immer bei Olympia oder bei der WM irgendwie vorne mit dabei boxt. Da gibt es ja in Deutschland kaum welche. Es muss jemand sein, der halt irgendwie so ein bisschen fürs Profigeschäft gemacht ist. Abraham war auch kein elitärer Amateurboxer, aber er war zumindest irgendwie so ein Bundesliga-Niveau recht solide. Aber man konnte gewisse Dinge erkennen, ein bisschen Punching Power, dass man da was draus machen kann. Aber dass man überhaupt diese ganzen punchlosen Leute da unter Vertrag nimmt, die dann kombiniert mit einer nicht überragenden Technik, die sind chancenlos, wenn man die ins internationale Rennen schickt. Irgendwelche Taxifahrer und die Leute, die aus Georgien und Co. mit Bussen angekarrt werden, im Rudel, so läuft es ja auf den kleinen Ringveranstaltungen im Regelfall. Und
ja, wobei natürlich jetzt Sebastian Formella besser eingestuft ist. Ich meine, der hat ja auch gegen Tulani und Bengo und so gewonnen. Also so jetzt gegen rumänische Busfahrer hat er jetzt nicht nur geboxt, also so fies wollen wir jetzt nicht sein. Aber die Frage ist halt, er muss doch auch gar nicht auf diesem Elite-Niveau boxen. Ich meine, es reicht doch auch, wenn er auf dem Niveau boxt, auf dem er ist. Also ja. Warum muss er dann gegen die Elite antreten, wenn man weiß, er ist da nicht? Da muss man das doch auch gar nicht machen. Dann soll man doch einfach andere Kämpfe veranstalten. Ich finde das auch in Ordnung. Ich meine, der arbeitet auch noch am Hafen, der macht andere Sachen. Der hat nicht vielleicht die Bedingungen, die jetzt so ein Conor Benn hat. Das kann man gar nicht vergleichen. Hallo, sein Vater ist Profiboxer. Der ist schon, weiß nicht, der hat wahrscheinlich mit einem Jahr das erste Mal irgendwelche Boxhandschuhe angezogen. Also das kann man wirklich nicht vergleichen, sowas. Und macht nichts anderes außer Boxen seinen ganzen Tag so. Und deswegen, also da sind schon auch andere Voraussetzungen, so, das kann man halt auch nicht vergleichen.
Natürlich
Und
nicht, nur.
deswegen finde ich das, ich finde, er kann schon boxen, er hat auch seine Berechtigung, ihn zu sehen. Er hat auch viele Fans, gerade in Hamburg so, der hat viele Leute, die ihn unterstützen mögen. Aber dann soll man ihn doch sehen, einfach nicht irgendwie zwei Klassen gegen Gegner, die zwei Klassen über ihm sind, sondern einfach gegen Gegner, wo er sich halt ein bisschen strecken muss, wo er vielleicht auch mal eine Niederlage kassiert, aber wo er halt eine Chance hat. Das geht ja darum, dass er eine Chance hat und nicht einfach jede Runde verliert, so, und verprügelt wird. Weil das will einfach auch der Zuschauer nicht sehen. Ich meine, da geht man, guckt man den Kampf und da fühlt man sich schlecht so danach. So denkst du, oh Gott, das musste jetzt echt nicht sein und wie geht's dem und so. Also weiß ich nicht, das ist halt, das hat halt, das will niemand.
Richtig, und das schadet auch dem deutschen Boxen massiv. Also wir haben ja mittlerweile einen Ruf, der ist ja jenseits von Gut und Böse. Im internationalen Vergleich, wer nimmt das deutsche Boxen ernst? Wer fürchtet irgendwen? Niemand. Wir sind einfach ein Land von Journeymen geworden, boxerisch momentan. Muss man einfach so hart sagen. Und man muss ja aufpassen, dann, dass man nicht irgendwie so den Ruf von Georgien oder so kriegt, aber da sind wir nah dran. Wenn irgendwo ein deutscher Boxer irgendwo ins Ausland geht, die kriegen doch alle nur noch auf den Sack. Nur. Mag sein, dass irgendwer irgendwo auf der Undercard mal irgendwo einen Kampf gewinnt, aber wenn das ernstzunehmende Gegner sind, gibt es sofort immer und immer auf den Sack. Und da gibt es kaum Kandidaten, die irgendwo im internationalen Vergleich was reißen können. Das ist total traurig momentan.
Wir sollten vielleicht mal weiter im Text kommen, weil wir nehmen schon über eine halbe Stunde auf und reden nur über den Kampf.
Ja, kommen
Gehen
wir
wir, bleiben wir
zum
beim
Vor,
Thema
ja.
EC.
Was?
EC-Boxing, nein, Christian Hammer gegen Toni Joker, oder? Ist doch ähnlich.
Ja, richtig, der ist der nächste Mann dieses Boxstalls. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber wenn ich mir so die Boxerliste angucke bei EC, ja, auf jeden Fall kämpft Christian Hammer gegen Toni Joker in Frankreich.
Schon krass, dass der schon wieder so schnell boxen kann, obwohl der Covid positiv war, ne?
Ja, eigentlich, ja, weiß ich nicht, wie lange man. Ein paar Wochen muss man wahrscheinlich warten und dann boxt man wieder, ja. Aber sein Gegner würde ich jetzt auch nicht unbedingt gerne sein wollen. Man weiß ja nicht, ne?
Ja, aber wenn du überlegst, dass der doch positiv war und in Quarantäne war, dann kann der ja auch, glaube ich, in Quarantäne nicht wirklich trainieren, oder?
Das zeigt doch die Professionalität, oder?
Doch sich bei sich zu Hause theoretisch, wenn er dann so irgendwie so einen Raum hätte, dann dürfte er das. Aber ich glaube jetzt im Gym mit anderen auf jeden Fall nicht. Also nicht mit Trainer, würde ich mal sagen. Er darf ja eigentlich auch gar nicht raus, ne? Er darf ja gar nicht rumlaufen. Also man könnte ja nur bei sich zu Hause dann trainiert haben. Deswegen weiß man dann auch schon, ja, wie fit er wahrscheinlich sein wird. Die Lungenkapazität wird ja manchmal auch eingeschränkt, wenn man Covid hatte. Ist dann nicht mehr so wie vorher. Also, Spricht nicht so für ihn. Okay.
Okay, dann sagen wir mal so, die Rolle von Hammer ist klar. Frage ist, wie geht's aus? Wer sagt vorzeitig?
Ja, vorzeitig, ich glaube schon. Also ich meine, Toni Joker hat jetzt alle, ich meine, okay, der hat erst 8 Kämpfe, aber 7 durch K.O. Ich kann mir das schon vorstellen. Dass er ihn, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er ihn auch vorzeitig besiegt. Auch wenn Christian Hammer immer recht lange so steht und jetzt auch nicht derjenige ist, der sehr schnell umfällt. Also der kann auch über die Runden gehen, das würde ich ihm jetzt nicht absprechen so. Aber mit diesem ganzen jetzt, was da vorher abgelaufen ist und vielleicht hat er irgendwelche Einschränkungen, konnte nicht richtig trainieren und ist vielleicht nicht richtig fit und so und muss vielleicht jetzt auch so irgendwie 70 Stunden da in Quarantäne und nur in seinem Hotelzimmer rumhocken und so. Das macht einen ja auch irgendwie fest. Also ja, kann auch vorzeitig. Auf
Eugen,
jeden
was
Fall wird es eine
sagst du?
klare Nummer.
Ja, schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich würde auch tendenziell mit einem vorzeitigen Sieg gehen, weil Joker einfach so viel Qualität hat und. Aber Hammer ist halt ein Veteran. Es kann durchaus sein. Ich meine, gegen Luis Ortiz ist er auch stehen geblieben. Gegen Povetkin ist er stehen geblieben. Ja, es kann schon sein, dass er stehen bleibt, aber ich würde tendenziell auch mit einem vorzeitigen Sieg von Joker gehen. Es ist der nächste Kämpfer, den man einfach nur verkauft als Journeyman ist ein bisschen hart, sagen wir Gatekeeper, aber mehr ist Christian Hammer ja nicht.
Was sagst du denn, Robert? Deine Einschätzung fehlt noch.
Ich würde auch auf vorzeitig tippen, aber auch aufgrund der Covid-Situation, dass der wahrscheinlich auch einfach nicht ordentlich vorbereitet ist. Wäre der ordentlich vorbereitet, würde ich sagen, geht das über die Runden.
So ist es. Und noch eine Veranstaltung, auf die wir eingehen, oder die zumindest erwähnenswert ist, ist es Daniel Jacobs gegen Gabriel Rosado. Eigentlich auch ein Kampf, den die Welt einfach ja, wahrscheinlich nicht braucht. Rosado ist durch. Stay-Busy-Kampf von Matchroom, Eddie Hearn. Ist nett, aber im Grunde ein Kampf, der die Welt nicht braucht. Ich meine, wer rechnet wirklich damit, dass Rosado da ansatzweise irgendwelche Chancen haben sollte? Also es sollte ein relativ klares Ding für Jacobs werden. Eine Veranstaltung, wo es nicht ganz so klar sein könnte, ist in England am Samstag im Church House in Westminster, London. Daniel Dubois kämpft gegen Joey Joyce. Zwei englische, ungeschlagene Schwergewichtler kämpfen um den WBC Silver Heavyweight Title, den IBU-Titel, den Commonwealth-Titel. Ja, die Wettanbieter sehen den Kampf relativ klar bei Dubois. Ich würde auch auf Dubois tippen. Ich weiß nicht, seht ihr es eng oder würdet ihr Joey Joyce Chancen geben in dem Kampf?
Ich tippe auch auf Dubois, weil der jünger ist, der ist spritziger. Ich finde, der ist wuchtiger, so was das, was seine Schläge angeht. Aber wie gesagt, beide haben jetzt auch gegen machbare Gegner geboxt. Aber ich finde, die Zahlen sprechen halt auch einfach für Dubois. Er ist jünger, er ist spritziger, er ist schneller. Joe Joyce ist auch schon Mitte 30, ist zwar jetzt für einen Mann von Mitte 30 auch nicht so verbraucht, das muss man vielleicht auch mit reinrechnen, aber ein Dubois hat einfach mehr Pluspunkte auf seiner Seite, als ich die bei Joyce sehe. Von daher denke ich schon, dass Dubois in der Lage ist, das Ding zu gewinnen. Frage ist, A, ist es vorzeitig und B, wenn es vorzeitig ist, wann ist es das? Weil Dubois wirkt jetzt, das ist ein Punkt, der eher für Joyce spricht, wirkt jetzt nicht wie jemand, der sowas mal eben 10, 12 Runden gehen kann. Da sehe ich dann Vorteile bei Joyce. Aber ich würde, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ich würde einen Tipp machen, TKO, sechste Runde Dubois.
Ja, also ich finde es schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Kampf ein bisschen enger wird, als die meisten denken. Ich meine, Joe Joyce hat sich auch aufgeregt, dass er so ein klarer Außenseiter bei den Buchmachern ist und gesagt, man soll auf ihn setzen. Aber ist ja klar, dass er das sagt. Ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, jetzt finde ich die gerade gar nicht. Auf jeden Fall, die Leute, die auf Joe Joyce tippen, ich glaube 3-7-5 oder so war die Quote für ihn, wenn man auf ihn tippt. Also es ist schon ein ziemlich krasser Außenseiter. Was man natürlich, ja genau, 1-2-5 für Dubois, 3-7-5 für Joe Joyce. Also es ist schon ziemlich klar verteilt, so wer der Favorit ist. Dubois, man weiß, klar, also bei Joe Joyce ist immer schwierig, er ist halt nicht so schnell. Das ist halt sein Problem, ne? Ist halt so ein bisschen behäbiger Typ. Aber er wirkt halt sehr austrainiert, also besser in Shape als sonst. Er ist natürlich älter, aber eigentlich hat er halt mehr Erfahrung, gerade über die längere Distanz vielleicht zu gehen. Umso länger der Kampf wird, umso besser könnte er vielleicht aussehen, wenn er wirklich sehr fit ist. Also es ist halt so die Frage, ob er nur so aussieht oder ob er irgendwie, weiß nicht, man kann ja auch nur so sein Sixpack trainieren und keine Ausdauer machen. Dann sieht man auch fit aus. Aber ja, natürlich ist Dubois der Favorit, aber ich würde nicht ausschließen, dass Joe Joyce vielleicht einen besseren Kampf macht, als die meisten irgendwie ihm zutrauen, weil ich meine, beide sind ungeschlagen. Bis jetzt ist bei Boxrec auf Platz 15 der Welt. Joe Joyce 21, also für ihn ist natürlich der Druck höher, so sich zu beweisen. Hat noch nicht so viel. Ich meine, das ist sein härtester Gegner auch, Joe Joyce, auch für Dubois. Deswegen, er hatte jetzt auch noch nicht wirklich so die, ja, hier diesen Ricardo Snyder, das war ja auch nichts, also keine Ahnung. Also es war jetzt auch nichts Großes, okay, Joe Joyce, letzter Gegner war jetzt auch Michael Wallisch, ich meine, das ist beides nichts Großartiges. Aber klar, er ist jünger und so, vielleicht ein bisschen spritziger, ist auf jeden Fall schneller. Die ersten Runden, Daniel Dubois, sind wahrscheinlich gefährlich so, aber ja, ich würde auch mit Dubois gehen, im Zweifel. Aber ich denke trotzdem, dass Joe Joyce sich da auch Runden gewinnen kann. Also das ist jetzt nicht ausgeschlossen so, wenn er fit ist.
Aber ist so, ist auf jeden Fall ein Kampf, wo ja aufgezeigt wird, wer wo steht. Und es sind ja beides durchaus Kandidaten für einen WM-Kampf. Und Bei Dubois ist der Sprung halt doch recht groß so in der Gegnerqualität, aber das sollte kein Problem sein für ihn. Und von daher, der Sieger, dem stehen doch eine Menge Türen offen. Auch für Kämpfe gegen Fury, Joshua Wilder, das ist ja eigentlich alles danach denkbar für den Sieger. Also der wird dann auf einen großen Zahltag hoffen können demnächst, aber ja, ist auf jeden Fall vom rein sportlichen der spannendste Kampf nächste Woche. Gut, kommen wir dann, ja, zur krassesten Veranstaltung. Im Staples Center in L.A. gibt es einige interessante Kämpfe. Kommen wir mal ganz kurz zu der Undercard, wo richtiges Boxen stattfindet. Badou Jack kämpft gegen Blake McKernan. McKernan ungeschlagen. Badou Jack, ja, altes Schlachtross. Nicht uninteressanter Kampf. Dann vielleicht noch im Leichtgewicht Jermaine Ortiz gegen Suleiman Segawa. Kann man sich auch angucken. Sowie Irvin Gonzalez gegen Edwin Vasquez. Die vermeintlichen Hauptkämpfe, davon gibt es ja zwei, ist einmal Jake Paul gegen Nate Robinson. Jake Paul, großer YouTube-Star und auch, ja, Amateurboxer, Hobbyboxer, sagen wir es so, austrainiert, kann sicherlich auch was, also es ist nicht uninteressant. Sein Bruder habe ich mir auch angesehen, letzte Mal. Auch sehr stark. Er ist auch grundsolide, hat gegen einen, ja, gegen Ali Isongib gekämpft. Also es ist überraschendes Niveau, auch von seinem Bruder da, das war schon stark. Und Nate Robinson ist einfach ein überragender Athlet und Basketballspieler. Man kennt ihn vielleicht auch durch YouTube, da gibt es so eine Art, ja, glaube ich, The Players Tribune oder irgendwie sowas heißt das, da besucht er halt andere Profisportler zu Hause, sowas wie ähnlich wie früher MTV Cribs, und man kennt ihn vielleicht aus irgendwelchen TV-Formaten. Auf jeden Fall krasser Athlet, auch unfassbar in Form körperlich, allerdings boxerisch überzeugt mich Nate Robinson nicht, also da ist wenig Skill vorhanden, da wir Jake Paul sicherlich mehr haben. Was den Skill angeht, physisch ist Nate Robinson, denke ich, da über jeden Zweifel erhaben und Paul wahrscheinlich deutlich überlegen, aber ja, die Buchmacher sehen Paul vorne, Nate Robinson würde ich da auch als Außenseiter sehen, einfach weil das boxerische Talent sehr überschaubar ist, obwohl die Athletik natürlich Wahnsinn ist und brutal, aber wenn man die Bewegungsabläufe nicht so verinnerlicht hat, dann ist das schwer da was zu reißen, auch wenn man ein unfassbarer Athlet ist, was ja auf ihn immer noch zutrifft. Ja. Kommen wir zu dem vermeintlichen Hauptkampf. Oder will jemand da noch was zu sagen? Zu Jake Paul gegen Nate Robinson?
Um es kurz zu machen, nein.
Okay. Ist auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf. Ja, kommen wir zum Hauptkampf. Auf den Kampf, den die Welt drauf gewartet hat. Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. Sagt mal irgendwas dazu.
Ja, irgendwas, ja. Willkommen beim Opa-Boxen, kann man sagen, oder? Ja. Also der Kampf wird die Welt nicht in Flammen setzen. Und du wirst jetzt nicht irgendwie eine große Erkenntnis haben, die du vielleicht vorher nicht hattest. Das sind zwei All-Stars, die ihre beste Zeit wahrscheinlich hatten, als noch Ronald Reagan und Bill Clinton Präsident waren. Also so lange ist das her. Ja, das wird ein Schaukampf sein. Man wird nochmal alte Helden sehen. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass beide, die ja schon dermaßen Schott sind, da jetzt volle Pulle gehen werden und sich da volle Kalle einschenken werden. Weil du darfst jetzt auch nicht, wenn die sind beide mit Anfang und Mitte 50 einmal zu fest zugelandet, das kann da ziemliche Schäden hinterlassen.
Ja, und Mike Tyson sieht natürlich auf den Videos fantastisch aus. Ne? Also wenn man da so sieht, wie er noch in Form ist und wie er sich noch bewegen kann, alles top. Wunderbar, Roy Jones ist noch gar nicht so lange raus, aber hat natürlich auch jetzt zuletzt, die letzten Jahre einfach traurig, dass er noch im Grunde geboxt hat. Nur noch ein Schatten seiner selbst.
Man kann sagen, das ist so, wenn du so eine richtig alte, stotternde Karre auf der Straße siehst, wo du dich aufwachst, wie hat der noch TÜV gekriegt?
Ja. Ja, Mike Tyson ist natürlich älter, viel länger raus, gar keine Frage, aber Ich bin mir da auch alles andere als sicher, weil Roy Jones sich einfach in den letzten Jahren in einem derart schlechten körperlichen Zustand präsentiert hat. Also, das sieht gut aus, so für die Galerie, aber das ist so ineffizient, da ist nichts mehr da, was mal da war. Und Mike Tyson sieht grundsolide aus, aber auch da, das sieht halt auch noch gut aus, aber im Ring, naja. Und deswegen ist es für mich ja auch wahnsinnig schwer, da eine schlaue Prognose zu geben. Normalerweise müsste man mit Roy Jones gehen, weil er einfach viel jünger ist und erst vor kurzem quasi die Karriere beendet hat. Müsste man eigentlich sagen, ah, der Roy Jones, ne, das ist, aber da Roy Jones am Ende seiner Karriere oder quasi das letzte Jahrzehnt einfach derart schlecht war und extremst abgebaut hat, bin ich mir da nicht so sicher, ob er gewinnt. Ich weiß nicht, wie seht ihr da so die Chancen verteilt?
Ja, man muss ja vielleicht erstmal nochmal sagen, die Rahmenbedingungen wurden jetzt geändert. Die boxen jetzt 8 Runden à 2 Minuten. Also, wie
ist das nicht wie beim. Ich wollte gerade fragen, das klingt nach Frauenboxen.
Ja, genau. Die Boxen halt, es wurde halt geändert, wahrscheinlich ja von der Boxkommission, ne? Weil die dann auch, also ich meine, die haben wahrscheinlich auch Bedenken. Also, ich keine Ahnung, warum das jetzt so ist, aber irgendeinen Grund wird es ja geben. Und ja, es ist halt eigentlich ein Schaukampf. Sie wollen vielleicht das nicht zugeben und so. Man wird es dann sehen, wie sie das durchziehen. Aber für mich war das ehrlich gesagt schon von Anfang an irgendwie ein Schaukampf, weil ich diesen Kampf, diese Ansetzung nicht ernst nehmen kann und in dem Alter auch nicht wirklich unterstütze. Ist einfach so. Das kann man vielleicht mal eine Runde machen, so als Gag bei irgendeinem Charity-Event oder so, boxen die dann mal 3 Minuten und begeistern die Zuschauer. Das fände ich dann vielleicht noch ganz witzig so, aber mit 54 bei Mike Tyson und mit 51 bei Roy Jones Jr. muss das halt echt nicht sein und die sahen halt beide verheerend am Ende ihrer Karrieren aus. Die sahen halt beide nicht besonders gut aus und haben Niederlagen gegen Leute, wo es halt nicht sein muss oder so. Also ich meine, es ist halt wirklich ganz schwer, da eine Prognose abzugeben, aber ich könnte mir schon, also das Problem bei Mike Tyson, natürlich würde jeder denken, boah, ich gehe mit Mike Tyson, weil es ist einfach Mike Tyson und so, ne? Das ist halt so der erste Impuls, so. Das habe ich auch, aber irgendwie, wenn ich dann länger drüber nachdenke, dann denke ich mir so, der hat seinen letzten Kampf 2005 gemacht und verloren, so, in der 6. Runde. 2005, das ist einfach mal so lange her und dieses Timing, das wird er nie wieder zurückbekommen. Und da war er schon nicht mehr in seiner Prime. Das heißt, das gute Timing von seiner Prime ist ja noch länger her. Also,
in den
das
80ern
ist halt
so
egal.
Vielleicht.
Ja, genau. Das heißt, egal wie viel Sparring der macht, der ist einfach, die Reflexe sind schlechter. Er hat kein Timing mehr. Und bei Roy Jones, ist halt 2018 sein letzter Kampf.
Bei Roy Jones Jr. kannst du aber halt gegenhalten, Mike Tyson hat die letzten 15 Jahre nichts aufs Maul bekommen. Jones schon. Das kannst du halt also gegenhalten.
Naja, Mike Tyson hat 2004 auch verloren.
Ja.
Gegen Danny Williams K.O. gegangen in der 4. Runde.
Ist ja vollkommen also richtig, aber danach hat er 15 Jahre lang nicht aufs Maul bekommen.
Ja, genau. Seine Regenerationsphase ist natürlich irgendwie länger. Aber ich meine, seine Drogenvergangenheit ist, glaube ich, auch krasser. Also würde ich jetzt einfach mal so einschätzen. Ich meine, es hat alles auch Auswirkungen auf den Körper. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne?
Ja,
also
ja,
der
auf
hat
jeden
schon
Fall.
Ziemlich... Ich meine, der hat ja auch eine Hanfplantage und so, da zeigt er sich auch gerne mal mit. Ich meine, ich weiß nicht, aus seinem Lebensstil.
Der Podcast von dem, was der da am Quarzen ist.
Ja, das, ich meine, deine Lunge wird dadurch auch geschädigt. Das heißt so. Deswegen, also ich glaube, ich würde wirklich mit Roy Jones Jr. gehen, einfach weil ich denke, dass er über die Distanz, auch wenn die nur 8 Runden boxen und 2 Minuten, das ist trotzdem viel für Leute, die so lange raus sind. Weil ich denke, dass es über die Distanz gehen wird, weil ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig da ausnocken wollen. Also ich glaube, das wollen die einfach nicht. Das will keiner von beiden, das werden die auch nicht machen. Und deswegen wird er über die Runde gewinnen.
Das ist die Frage. Ich bin da bei dir. Also nach Punkten denke ich auch, dass Roy Jones gewinnen würde. Die Frage ist halt nur, wenn Tyson ernst macht, wie viel Damage ist er in der Lage zu machen? Und da braucht es ja bei Roy Jones nicht viel. Der ist ja zuletzt gegen einen wirklich alten Schotten Enzo Macrinelli K.O. gegangen. Und sicherlich, wenn Tyson ihn erwischt, und dann kann er vielleicht auch wackeln und K.O. gehen. Das ist halt die Frage, wie ernst die beiden das nehmen, wenn, und welchen Damage Tyson in der Lage ist zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es schnell geht, dass Tyson ihn ein bisschen abfertigt. Aber wenn das
muss dann in der ersten Runde oder so
Distanz
sein, ne?
Würde ich auch mit Roy Jones gehen.
Ich glaube, Tysons Kondi reicht nicht, dass er bis zur achten Runde gefährlich bleibt für einen K.O. Also ich glaube, das schafft er nicht. Ich glaube, das schafft er vielleicht die ersten drei Runden und dann ist auch vorbei.
Ich denke auch, wenn er gewinnt, dann recht schnell. So wie früher vielleicht so ein bisschen. Weil Roy Jones natürlich auch, ja, der ist halt nicht mehr wirklich stabil, ne? Und Punch drunk vielleicht auch so ein bisschen. Und ist alles nicht mehr schön. Ist ja unfassbar. Also wenn Roy Jones die Karriere beendet hätte, nachdem er Heavyweight-Weltmeister geworden ist, damals gegen John Ruiz, dann würde man vielleicht bei Roy Jones von einem der größten Boxer aller Zeiten sprechen. Aber so ist seine Legacy halt so ein bisschen kaputt gegangen. Für mich ist er immer noch einer der größten Boxer aller Zeiten. Aber die Legacy hat da in den Augen vieler ja schon massiv gelitten. Und
ja, ich finde es auf jeden Fall jetzt, ne?
Echt witzige Sache. Ich bin da echt gespannt drauf.
Aber was ist denn deine Prognose, Robert, jetzt zuletzt, wenn du dich festlegen musst?
Boah, ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Ersten Runden Tyson, später Jones. Wobei, wenn du halt den Enzo-Mac-Kampf mit reinnimmst, der ja wirklich verheerend schlimm war. Also das war wirklich, so, als hättest du dabei zugucken, wie ein Obdachloser verprügelt wird. Von der Kraft her, glaube ich, hat Tyson immer noch Möglichkeiten, was zu machen, zumal Jones ja jetzt auch einfach weich geworden ist dadurch. Deswegen denke ich schon, ein K.O. ist jederzeit möglich. Je länger der Kampf wird, je unwahrscheinlicher. Aber ich würde sagen, auch Tyson macht das Ding, wie auch immer. Zumal er ja auch Ausrichter ist. Aber was mich jetzt fragen würde, ist, guckt ihr euch den Kampf live an oder guckt ihr euch die Wiederholung an? Weil ich habe mal nachgeguckt, in Amerika kannst du ihn als Pay-Per-View on Tyson on Triller sehen oder wie das die Seite hieß. Und hier in Deutschland kannst du, wenn du bis kommende Woche Freitag das bei Sky vorankündigst, kannst du ihn für 15 Euro gucken und am Samstag selber für 20 Euro. Ist es das euch wert?
Also mir nicht, aber ich bin einfach gegen diesen Kampf, deswegen einfach. Also ich werde dir natürlich einfach, weil wir darüber reden, aber ich habe so viel Respekt eigentlich für diesen Kampf.
Fühl dich nicht gezwungen dazu.
Also klar, wenn das jetzt im Free-TV laufen würde, würde ich es wahrscheinlich dann eher gucken. Aber dafür jetzt noch Geld auszugeben für so eine Veranstaltung, die ich eigentlich schon fast in so eine Freakshow-Richtung machen würde, einordnen würde. Also mir tut es schon weh eigentlich, diese beiden Helden so quasi oder so Boxhelden so in dem Alter im Ring zu sehen, ich will das halt gar nicht. Ich bin eigentlich gegen diesen Kampf so. Deswegen will ich das eigentlich auch nicht unterstützen. Auch wenn ich will mir ihr Bild auch irgendwie nicht gerne kaputt, noch mehr kaputt machen lassen so. Man hat die halt lieber in ihrer besten Zeit in Erinnerung. Ich finde es halt nicht schön. Das ist halt schon zu weit weg von ihren Karrieren. Das hat für mich null sportlichen Wert eigentlich, null.
Aber das sagt ja auch viel über den Zustand des Boxens aus, also man sollte ja Jake Paul nicht unterschätzen, er ist ja ein riesen YouTube-Star und wird auch für viele Verkäufe sorgen des Kampfes gegen Nate Robinson, das kommt ja dazu, das ist ja eine riesen Freakshow und ich weiß nicht, ob das die Veranstaltung sein wird im Boxsport, die dieses Jahr am meisten Kohle generiert, aber es kann ist sein. Denkbar.
Und das ja, werdet ihr es denn gucken? Also werdet ihr euch das, also seid ihr heiß auf dieses Event so?
Also interessieren in der vom, ist halt so wie so ein Autounfall. Du kannst halt, willst nicht hingucken, tust es aber. Oh ja, ist jetzt übertrieben. Du guckst halt hin, weil es passiert und du kennst die Namen. Ich habe kein Sky, mich jetzt da extra nochmal reinzulesen, wie da jetzt die Grundvoraussetzungen sind, um da irgendwie jetzt mir was freischalten zu lassen oder ob ich einen Decoder brauche oder weiß der Geier was. Also ich werde, denke ich mir, das am nächsten Tag morgens in irgendeiner Wiederholung irgendwo, irgendwie angucken. Aber ich glaube nicht, dass ich mir das live geben werde und dafür dann 20 Euro zahle.
Kaufen würde ich das auch nicht. Ich muss eh arbeiten und selbst wenn ich es nicht müsste, glaube ich nicht, dass ich es kaufen würde, weil...
So weit geht die Liebe dann doch nicht.
Ja, es ist schon interessant. Ich gucke es mir auch gerne an. Aber Geld bezahlen für das? Ich unterstütze gerne das Boxen und bezahle auch gerne Geld. Aber dann eigentlich am liebsten auch für Sachen, die ich für ja, unterstützenswert halte. Und ja, ich meine, das ist halt eine Freakshow. Und das ist halt lustig. Ne?
Ja, aber im Endeffekt, wenn man hart ist, muss man das ja echt leider so sagen. Also das ist halt, Ja, man muss sich halt auch wirklich fragen, will man sowas unterstützen so? Und ich will es halt nicht. Jeder muss das selbst für sich entscheiden, aber wenn man dafür noch Geld bezahlt, dann denkt man halt noch mehr, finde ich, drüber nach, ob das dieser Kampf wert ist und so. Und das ist jetzt nicht sowas wie, ja, Floyd Mayweather boxt jetzt gegen Conor McGregor und so. Hat ja alles noch, die sind alle noch jünger und so. Und irgendwie ist es noch sportlich spannender, auch wenn man als Boxfan eh weiß, wie das ausgeht. Aber das ist ja wirklich noch so weit viel, viel weiter davon entfernt. Also das ist ja wirklich, dagegen ist ja Boxer gegen MMA-Fighter gar nichts. So, dagegen hat es ja noch sportlichen Wert. Das ist halt wirklich was, was ich eigentlich nicht sehen will. So, das ist wie jetzt, weiß nicht, in 10 Jahren kommt Lennox Lewis dann wieder zurück und ach, ich weiß nicht, das braucht kein Mensch. Und da geht die Gesundheit einfach, wird einfach ignoriert und das braucht einfach keiner. Es tut den beiden nicht gut, die haben es nicht nötig eigentlich, muss man halt eigentlich nicht sein.
Ja, aber trotzdem, witzig. Witzig ist das, und wenn das Ding mehr Kohle generiert als jede Boxveranstaltung.
Ja, irgendwie lohnt es auf jeden Fall. Aber
Muss
so
man sich
schlecht ist der
fragen, ob man
YouTuber auch
im
nicht.
Boxen
Also.
da nicht vielleicht auch mal irgendwie aufwachen sollte. Und sich fragen sollte, warum das denn so ist. Und was die denn so richtig machen. Dass irgendwie Nate Robinson gegen Jake Paul ein Riesending ist und irgendwelche WM-Kämpfe. Und Badou Jack da auf der Undercard kämpfen. Von diesen Leuten. Das ist, weiß ich, Nate Robinson, Jake Paul, das wäre irgendwie auch so ein, keine Ahnung, so einer deutschen Kleinringveranstaltung wäre das vielleicht so ein normaler Kampf. Ne? Und die von der sportlichen Qualität so. Ich will nicht sagen, dass sie nicht in einen Boxring gehören, ne? Aber ja, das ist halt von der Qualität überschaubar. Und dass solche Kämpfe dann, dass jemand wie Badou Jack, der wirklich zumindest ja, Weltklasse oder internationaler Spitzenmann ist so im Light Heavyweight, dass das einfach auf der Undercard kämpft von solchen Leuten. Das ist Wahnsinn eigentlich. Und da läuft irgendwas falsch. Gewaltig, gewaltig falsch.
Auf jeden Fall. Es geht halt um die Show.
Ja.
Dass die Show ist alles, mit der Show ist Geld zu verdienen und deswegen ist es halt so, ne? Das ist halt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Jake Paul sogar mehr Boxen trainiert als ein Sebastian Formella. Dass der mehr Zeit hat und so dafür. Und mit besseren Leuten vor allen Dingen auch.
Möglich ist das, also
Also
das sah
das
echt
schon.
grundsolide aus, was er so kann. Ne? Also das ist jetzt nicht jemand, der gar nichts kann. Ne? Also das
Er hat
war
halt spät
schon ordentlich.
Boxen
Deswegen.
gelernt, aber daraus. Er ist auf jeden Fall top durchtrainiert und da hat er auch schon teilweise manchen Leuten was voraus, die schon jahrelang Profiboxer
Ja.
sind.
Also das ist schon. Also ich finde den Kampf nicht uninteressant. Ich mag Nate Robinson auch von daher, aber. Ich werde da Nate the Great die Daumen drücken, aber ich fürchte, das wird nichts. Und bei, ja, weiß ich nicht, Mike Tyson und Roy Jones, das sind einfach beides Jungs, die muss man lieben. Als Boxfan, das sind einfach solche Legenden. Keine Ahnung, wem ich da die Daumen drücken soll. Ich hoffe nur, es wird nicht ganz so blamabel und irgendwie, dass keiner das Gesicht verliert, so, und dann ist alles gut.
Unentschieden.
Und dass beide gesund bleiben, auf jeden Fall.
Ja.
Gut, kommen wir zu den News. Gab es da irgendwas, Samira?
da können wir kurz drauf eingehen über den Kampf oder viele haben ja über den Kampf geredet zwischen Agit Kabayel und Tyson Fury. Die Medien haben auch schon alle darüber berichtet und so, weil es ein Kampfangebot gab. Dann hat man lange gar nichts mehr gehört. Irgendwie haben dann beide Seiten geschwiegen und Tyson Fury hat dann irgendwann angekündigt, dass er als nächstes Jahr erst wieder in den Ring steigen wird. Und am 18.11. hat Agit Kabayel auf seinen Social-Media-Plattformen Instagram und Facebook etwas verkündet, ich glaube in der Story war das. Guten Abend, Freunde. Wie viele von euch sich vielleicht mitbekommen haben, stand ich vor einem großen Weltmeisterschaftskampf gegen Tyson Fury. Viele Medien und Boxexperten berichteten darüber und tun es immer noch. Der Kampf wurde jetzt leider abgesagt. Ich werde am 5.12.2020 nicht gegen Tyson Fury boxen. In den nächsten Tagen folgt ein ausführliches Statement dazu. Wie so oft in meiner Karriere ist es nur wieder ein kleines Hindernis, welches überwältigt werden muss. Das Ziel bleibt aber das gleiche. 2021 kann kommen und ich bin fokussierter denn je. Sportliche Grüße und bis die Tage, Agit Kabayel. Ja, auf jeden Fall hat er sich bis heute nicht weiter dazu geäußert, also auf jeden Fall nicht bis zum 22.11. um 14:16 Uhr, also ich habe nochmal geguckt, ob irgendwas Genaueres da kam, warum, was jetzt dieses kleine Hindernis sein sollte, warum er das Angebot nicht angenommen hat, keine Ahnung. Ja, vielleicht werden wir es noch erfahren, aber scheint jetzt nicht so. Und ich weiß, ich glaube auch nicht, dass er jetzt der nächste Gegner 2021 von Tyson Fury sein wird. Also, aber ich würde trotzdem gerne wissen, warum sie das abgelehnt haben. Ist irgendwie interessant, oder?
Ja,
Also, keine
und
Ahnung.
was denn dieses kleine Hindernis denn
Ja,
sein könnte?
genau. Ja. Und ja, das die andere News ist eigentlich nur, dass wir jetzt den nächsten Gegner von Felix Sturm kennen. Und zwar wird es Timo Rost sein.
Das ist ja unglaublich.
Ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt ja ein deutscher Boxer. Man weiß ja auch, warum bestimmte Leute jetzt zu bestimmten Kämpfen kommen. Es hat natürlich alles mit Corona zu tun. Und da ist natürlich auch schlau, auf deutsche Boxer zu setzen, weil die dann keine Probleme so mit der Einreise quasi haben und mit der Quarantäne und so. Ich glaube, der kommt auch aus Düsseldorf und die wollen in Köln veranstalten am 19. Dezember. Von daher passt es ja dann auch. Und ja, also für Felix Sturm sollte das eigentlich eine klare Nummer werden. Ich glaube, Timo Rost hat sich jetzt auch, früher hat er bei den Mais trainiert im Gym, hat sich dann auch getrennt, dann ist er wieder zu seinem Amateurtrainer zurück. Jetzt hat er, glaube ich, wieder einen neuen Trainer. Also ich glaube, so die Voraussetzung jetzt für so einen Kampf im Catchweight bis 77,5, der jetzt bei Bild Plus läuft, ist jetzt auch nicht unbedingt, sind nicht so die besten bei ihm, weil es ein bisschen durcheinander alles erscheint. Aber ja, ich meine, große Chancen wird er sich da, glaube ich, jetzt auch nicht ausrechnen. Also das sollte
Nein.
Felix Sturm mit seiner Erfahrung eigentlich klar und deutlich machen. Also wenn nicht, dann war es das mit dem Comeback-Versuch.
Ja, das ist eine leichte und leichte Aufgabe. Fürs Comeback ist es okay, der hat einen schönen Sieg im Rekord und dann passt das schon. Gut, dann gab es noch eine Frage und da fragt der Kim, wie würdet ihr die Chancen von Terence Crawford gegen die Elite im Superweltergewicht und Mittelgewicht einschätzen oder sehen. Was denkt ihr dazu?
Ja, Robert, willst du mal? Du hast so wenig geredet diese Folge. Ich nicht, dass
Ich
ich die
rede
ganze Zeit
immer wenig in
labere.
den Folgen.
Ja, deswegen, weil du nicht anfängst, jetzt lass dir extra den Vortritt. So.
Es wird ja immer be bemängelt, dass ich sonst zu viel rede.
Nein, ach Quatsch, habe ich nie gesagt,
Das,
nein.
nee, nicht du.
Ja. Auf die anderen brauchst du auch nicht hören.
Boah, keine Ahnung. Terence Crawford ist super, aber du darfst halt einfach nicht vergessen, du bist, wenn du eine Klasse hast, in der du gut bist, und je höher du gehst, bist du ja immer eigentlich körperlich im Nachteil. Super Mittelgewicht ist jetzt aber momentan nicht so geil besetzt wie das Weltergewicht und das Halbwelter. Von daher, oh, durch die Klasse, die er nun mal hat, denke ich, ist es schon möglich, dass er da auch ordentlich was reißen kann. Frage ist halt nur, ob er halt auch so brillieren kann, wie er es aktuell tut. Aber chancenlos sehe ich ihn da nicht.
Nein, überhaupt nicht. Vielleicht gegen die Elite-Kämpfer im Mittelgewicht wird es sicherlich dann irgendwann auch schwierig werden wegen der Körperlichkeit. Wenn man jetzt in Richtung ja, Alvarez denkt, ne, oder Andrade. Aber sowas wie die Charlo-Brüder, wenn man nicht ins ganz obere Gegnerregal greift, würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Da bin ich recht sicher, dass er auch die schlagen wird. Was allerdings, wenn man vielleicht mal, ja, Alvarez ist sicherlich irgendwann ein potenzieller Gegner, also für mich immer noch interessanter Kampf. Also Chancen, die wirklichen Elitekämpfer dort zu schlagen, hat er auf jeden Fall, weil auch jetzt ist er schon aufgestiegen ins Welter, tat sich da auch nicht sonderlich schwer. Wird man sehen, wie er gegen Spence aussieht, der auch sehr, sehr körperlich ist und sehr, sehr stark ist. Wenn der in guter Form ist und der den auch noch klar dominiert, dann sehe ich ja auch keine Limitationen, was Superwelter oder vielleicht sogar Mittel angeht. Aber erstmal muss er die Aufgaben im Welter da erledigen, die jetzt so anstehen. Und dann, ja, weiß nicht, dann wird er sicherlich automatisch irgendwann mal, auch aufgrund seines Alters, irgendwann Richtung Alvarez schielen, weil er einfach den großen Zahltag, denke ich, irgendwann auch mal braucht und will. Und das ist sicherlich wahrscheinlich auch so ein langfristiges Ziel von ihm. Das dann mal zu machen und warum nicht? Also, er hat alles Talent der Welt, ist einer der besten Boxer der Welt oder vielleicht der beste Boxer der Welt momentan. So ist auf jeden Fall ganz weit vorne und zuzutrauen ist ihm das. Jut, müssen wir sonst noch irgendwas loswerden?
Nö, auf jeden Fall stellt uns eure Fragen, unsere nicht eure Fragen weiter. Schreibt sie bei Instagram, Facebook, sonst wie oder privat, öffentlich auf die Seiten. Und teilt uns überall, es wird uns freuen. Lasst ein Like bei YouTube da, ein Abo. Ja.
Dann, liebe Hörer, bis zur nächsten Woche.
Bis dann.
Servus.
Tschüss.
The One and Only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.